Wir schlagen nochmal den 2. Thessalonicher Brief auf in Kapitel 2. 2. Thessalonicher, Kapitel 2. Und wir wollen die ersten 12 Verse nochmal lesen. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, dass was jetzt noch zurückhält, damit er offenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Wir wollen noch zusammen den Herrn um seine Hilfe bitten. Lieber Vater, wir kommen zu dir und wollen bekennen, dass wir ohne dich nichts tun können. Wir wollen bekennen, dass wir schwach sind und dass wir auch in uns kein Unterscheidungsvermögen haben. Wir wollen bekennen, dass wir in aller Blindheit uns selbst zugrunde gerichtet hätten, wenn du nicht gekommen wärst und uns herausgeholt hättest aus dem Betrug der Sünde und deinen Sohn offenbart hättest. Und so preisen wir dich für dieses große Vorrecht, diese große Gnade. Und wir preisen dich, dass wir auch wissen dürfen, was kommen wird und was du tun wirst. Und wir preisen dich, dass du eine Erlösung geschaffen hast, die so vollkommen auf Gnade beruht, damit das Heil gewiss sei. O Herr, wir loben dich und wir danken dir, dass du in deiner großen Weisheit deinen Heiligen Geist gegeben hast, um uns an alles zu erinnern, um uns zu dem zu führen, was du gegeben hast in Christus Jesus, um unsere Augen zu öffnen, um uns den Trost und den Beistand zu geben, den wir in jeder Zeit brauchen. Und nun bitten wir dich umso mehr, dass du uns hilfst, auf dein Wort zu achten und dass du auch diese Zeit miteinander segnest, sodass dein Wort unseres Fußes Leuchte ist und das Licht auf unserem Weg. Gib uns, o Herr, die Liebe zur Wahrheit. Gib uns, dass wir die Früchte, den Segen dieses Wortes erfahren, das du uns gegeben hast, denn du hast es uns gegeben, um uns zu bewahren. Gelobt sei der Name dafür. Wir danken dir. Herr, wir danken dir für deine Gnade, für deine Treue. Amen. Als Jesus von Pilatus verhört wurde, dann sagte Jesus, dass er gekommen ist, um der Wahrheit Zeugnis zu geben. Viele wissen, was die Antwort von Pilatus darauf war. Es war keine Antwort, es war eine Frage. Und die Frage ist, was ist Wahrheit? Und Pilatus zeigt mit dieser Frage genau das, was so tief im Herzen des Menschen verwurzelt ist. Nämlich Wahrheit muss beliebig bleiben. Wahrheit darf nicht konkret Konsequenzen fordern. Sonst würde man ja selbst den Preis zahlen müssen. Wahrheit ist etwas Unbequemes, etwas, was der Mensch nicht mag. Dieser Kontrast oder diese Spannung ist so stark, dass wir sogar von Johannes einen Bericht haben von der Auseinandersetzung des Herrn Jesus mit der Wahrheit in Johannes Kapitel 6. Und das möchte ich mit euch einmal aufschlagen, Kapitel 8, Johannes Kapitel 8. Und ich lese mal ab Vers 28, Johannes Kapitel 8, Vers 28. Darum sprach Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, er spricht von seinem Tod am Kreuz, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Und der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein. Denn ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt. Gesehen die Einheit zwischen Christus und dem Vater. Und als er dies sagte, glaubten viele an ihn. Hier sehen wir, dass viele an Jesus gläubig sind. Jetzt staunen wir darüber, wie der Herr Jesus mit denen redet, die bekannten, an ihn zu glauben. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Merkt ihr die Betonung von Johannes? Er sagte, viele glaubten an ihm. Und jetzt betont er es nochmal, damit wir auch wissen, dass Jesus direkt zu denen spricht, die den Glauben bekannten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Also es reicht nicht, einfach zu bekennen, ich glaube an Jesus. Sondern er sagt, der wahrhaftige Jünger bleibt im Wort. Er bleibt im Wort. Und jetzt schaut, was er weiter sagt. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Nicht ihr kennt die Wahrheit, sondern ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit macht frei. Die Wahrheit macht frei. Unser Fleisch erzählt uns das Gegenteil. Die Welt erzählt uns das Gegenteil. Und schaut, jetzt merken wir, wie sie antworten in der Antwort, was in ihrem Herzen ist. Sie antworten ihm, wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr sollt frei werden? Jesus antwortet ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Knecht der Sünde. Welche Macht hat Sünde über mein Leben? Seht ihr, das ist der Grund, warum wir die Wahrheit nicht mögen. Oder warum tief in unserem Herzen eine Abneigung gegen die Wahrheit ist, weil Wahrheit deckt immer Sünde auf und schafft und führt zu einem Bruch mit der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Ich überspringe etwas. Sie zeigen dann, dass sie für diese Lüge, also dass sie die Wahrheit so sehr hassen, dass sie Christus umbringen wollen. Vers 40, nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat. Der Mensch ist also nicht so, dass sobald er aufgeklärt wird und es Dinge besser weiß, dass er das Gute erwählt, sondern der Mensch ist so, dass wenn die Wahrheit in sein Leben kommt und sie ihm nicht gefällt, er den umbringt, der ihm die Wahrheit bringt. Und der Christus an seinem Tod am Kreuz ist der Beweis dafür. Und Jesus sagt es hier ganz klar, genau deswegen werden sie ihn töten, weil er ihnen die Wahrheit bringt, die Gott zu sagen hat, den Menschen zu sagen hat. Vers 41, ihr tut die Werke eures Vaters. Da sprachen sie zu ihm, wir sind nicht unehelich geboren, wir haben einen Vater Gott. Und Jesus bestätigt noch einmal, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben. Also ist Gott dein Vater, dann liebst du Jesus. Und dann liebst du Jesus, der die Wahrheit bringt, der die Wahrheit als Erlösung bringt. Gott hat ihn nämlich gesandt. Und jetzt kommt etwas, das ganz schnell als Entschuldigung gebraucht wird, nämlich zu sagen, das ist mir zu kompliziert, ich verstehe das nicht. Schaut, was Jesus dazu sagt. Warum versteht ihr meine Rede nicht, weil ihr mein Wort nicht hören könnt? Wir merken, dass Menschen schnell Zuflucht nehmen zu der Ausrede, dass sie es nicht verstehen, um zu meinen, deswegen muss ich ihr nicht gehorchen. Jesus sagt, dass es einen Grund gibt, warum Menschen ihn nicht verstehen, weil sie Gott nicht kennen. Weil sie Gott nicht kennen, verstehen sie auch nicht, was Jesus zu sagen hat. Sie können nicht hören. Gemeint ist nicht, dass sie das Ohr oder dass der Ton, die Sätze, die Worte nicht verständlich in der eigenen Sprache zum Ohr kommen, sondern gemeint ist, sie können es nicht hören, weil es für sie keine Bedeutung hat. Sie hören nicht die Stimme Gottes in dem, was verkündigt wird. Und jetzt schaut, was der Herr Jesus denen sagt, die an ihn glauben. Ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, das wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und ein Vater derselben. Weil aber ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Merken wir, warum der Mensch die Wahrheit verwirft? Paulus spricht dann davon in Römer Kapitel 1 und zeigt hier, warum Gott Gerichte sendet. Und wir merken, dieses Thema ist so umfassend in der ganzen Bibel, dass es eigentlich uns eine ganz neue oder wie soll ich sagen, eine ganz besondere Weltsicht gibt, eine Beurteilung dessen, was in der Welt geschieht. Es beantwortet sogar die Frage, warum lässt Gott Ungerechtigkeit zu? Warum lässt Gott Unheil zu? Also eine der wichtigsten Fragen beantwortet es ganz einfach. Wer Gott erkannt hat, würde diese Frage nicht mehr stellen. Wer Gott kennt, sagt nicht, warum lässt Gott Leid zu? Diese Frage stellen nur Leute, die Gott nicht kennen. Und jetzt lesen wir Vers 18, da sagt Paulus, denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Also hier wird Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen also werden zwei Begriffe gebraucht für den Menschen, für die Beschreibung des Menschen, nämlich Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit. Und der Text sagt, dass Gottes Zorn über den Menschen ist, wegen dieser Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit. Und wir würden eigentlich erwarten, dass Paulus jetzt diese Liste von Sünden, die er am Ende des Kapitels hat, gleich aufzählt und sagen würde, schaut, deswegen ist Gott zornig und so weiter. Und das machen wir auch gerne als Christen. Wir erzählen von oder wir reden vom Zorn Gottes und fangen dann an, die Sünden aufzuzählen, die einfach besondere Gräuel sind, die wir in der Welt sehen. Aber das sind alles nur Folgen. Das ist gar nicht die Ursache, das ist gar nicht die Quelle der Sünden. Und schaut, was Paulus hier sagt, was die wirkliche Quelle ist, warum Gottes Zorn über den Menschen ist. Und dieser Mensch, über dem Gottes Zorn ist, ist einfach nur ein Mensch, der die Lüge im Herzen liebt. Anständig, lieb, religiös, fromm, hingegeben, hilfsbereit, kann alles mit einhergehen. Ein anständiger Mensch, Ja, und er wird beschrieben als jemand, der die Wahrheit nicht lieb hat. Bei Jesus haben wir es gesehen, sie glaubten nicht. Sie glaubten ihm nicht. Also er verwirft Christus. Der anständigste Mensch, der Christus verwirft, beweist das, was Paulus hier sagt, nämlich, dass der Mensch, was ist? Gottlos und ungerecht. Warum? Weil sie die Wahrheit durch Ungerechtigkeit unterdrücken. Sie sind also Menschen, die in ihrem Denken etwas, was sich in ihrem Herzen regt, durch das Gewissen, durch das Hören des Wortes, durchs Anschauen von verschiedenen Lektionen, die Gott in der Welt gibt, die diese Wahrheit, die sich ihnen bezeugt, unterdrücken. Die Bibel sagt, dass selbst die Sonne von morgens bis abends schreit, dass ein Gott ist, ein Schöpfer. Wenn der Mensch also Gott nicht die Ehre gibt, dann unterdrückt er eine Wahrheit, die laut schreit, die sich ihm bekennt und er sagt, nein, das darf es nicht geben, das will ich nicht. Nun, ich meine hier nicht nur jeden Atheisten, sondern jeden, der meint, er müsste Gott als Autorität, als Macht, als Herrscher, als König, als Besitzer der Erde anerkennen. Ich kann so religiös sein, aber ich verwerfe ihn als den, der die Sonne eingesetzt hat, der ihr den Lauf beschieden hat, der ihr das Ende setzt und der auch mein Leben beherrscht und bestimmt und das Recht hat, über mein Leben zu gebieten und meine Seele, dass meine Seele in seiner Hand ist. Das ist alles, der ganze Bereich betrifft diese Haltung. Viele glaubten an Jesus. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht erkennt, dass ich es bin, wenn ihr nicht erkennt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Es bedeutet, wenn sie Jesus, das bedeutet nicht, ich glaube an Jesus, also erkennen sie Jesus. Nein, die Frage ist, ob sie Jesus für den anerkennen, der er ist. Ob sie Jesus so sehen, wie Gott ihn offenbart hat. Du kannst sagen, ich glaube an Jesus und es hat keine Bedeutung, weil der Jesus, dem du glaubst, ein Jesus ist, den du dir angepasst hast. Der Ich es bin bedeutet die zweite Person des dreieinigen Gottes, der alle Autorität hat im Himmel und auf Erden, den Gott zum Richter bestimmt hat, zum Herrscher, dem Gott den Thron gegeben hat, der über meine Seele und über alle Seelen der Menschen urteilen wird, dass ich es bin, aber der auch der Erlöser ist, der, dessen Blut vergossen wurde und dass dieses Blut alleine gerecht macht und sonst nichts, dass nur sein Opfer vor Gott gilt und sonst nichts, dass alles andere wertlos ist vor ihm, dass ich es bin, ist Inhalt des wahren Glaubens. Und schaut, wer das unterdrückt, sagt uns der Text hier, liebt die Lüge. Weil das von Gott erkennbare und ihn offenbar ist, da Gott es ihn offenbar gemacht hat. Und dann wird gezeigt, wie der Mensch von Wesen her, spricht er erstmal vom Schöpfer Gott, aber er zeigt eben, wie der Mensch genau das unterdrückt. Und dann kommt der Zorn Gottes, darum hat Gott sie dahin gegeben. Wenn wir also heute über den Antichristen sprechen, dann beinhaltet das genau das, nämlich es ist das Gericht Gottes über die Gottlosigkeit und über die Ungerechtigkeit des Menschen und das Dahingeben Gottes als Gericht über sie. Und vielleicht noch hier ein letztes Beispiel. Wir haben es von Abimelech in Richter 9, und da fasst uns die Bibel selbst zusammen, warum gab Gott dem Volk einen Abimelech, einen furchtbar gottlosen König, der die ganze Nachkommenschaft des Retters, nämlich Gideons, umbrachte, um dann sich selbst zum König zu machen? Und da wird uns gesagt, warum Gott das tat. Das heißt dann hier, so vergalt Gott dem Abimelech, das war der gottlose König, das Böse, das er an seinem Vater getan hatte, als er seine 70 Brüder ermordete. Gott ließ ihn nämlich sterben durch den Mühlstein einer Frau. Aber schaut, was er jetzt sagt. Ebenso vergalt Gott alle Bosheit der Männer von Sichem auf ihren Kopf. Warum? Wie? Indem er diesen Abimelech ihnen zum König gab. Sie hassten die Wahrheit, sie waren undankbar, sie waren gottlos und Gott gibt ihnen einen König, um durch den König sie zu richten und dann dem König das Gericht zuzuführen. Das ist hier das Prinzip von 2. Thessalonicher 2. Und wir stellen hier die einfache Frage, also wer ist er, der Mann des Verderbens, der Antichrist? Und ich kann euch nur wirklich ernsthaft oder ja, wirklich ermutigen, mit Dringlichkeit ermutigen, euch diesen Fragen zu stellen. Denn sich nicht diesen Fragen zu stellen, bedeutet, das Wort des Herrn zu verwerfen, bedeutet, das zu verwerfen, was Gott gegeben hat, um uns bereit zu machen, ihm zu begegnen. Es bedeutet, das Hilfsmittel Gottes zu verachten, das notwendig ist, damit ich in dieser Welt eben nicht dem Betrug Satans verfalle, sondern dass ich weiß, wie ich urteilen soll. Die Bibel zeigt nämlich, dass die Welt in der Finsternis ist und dass der Tag des Gerichts über sie kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Es wird als Finsternis, als Fallstrick über sie fallen, aber sie zeigt, dass der Gläubige nicht überwältigt wird. Er wird nicht einfach so in die Falle gehen. Das bedeutet nicht, dass nicht die Dinge da sind, sondern es bedeutet einfach, dass er erleuchtet durch das Wort Gottes, bewahrt wird durch das Wort Gottes, also erleuchtet durch das Wort Gottes, bewahrt wird durch die Hilfe des Herrn vor der Verführung. So, wenn wir also reinschauen und die Frage stellen, wer ist er, was wird über ihn gesagt, hier in 2. Thessalonicher. Hier wird uns also gesagt, bevor der Herr kommen wird, kommt der Antichrist. Jetzt wird uns auch hier gesagt, dass es einhergeht mit einem Abfall, also einem besonderen Abfall. Abfall bedeutet nicht, dass der Gläubige vom Glauben abfallen kann, also der wirklich Errettete vom Glauben abfällt, aber es bedeutet, dass unter all den Bekennern, die bekennen, dass sie an Christus glauben, ein so massiver Abfall sein wird, dass er alles, was in der Geschichte geschehen ist, bei weitem übertrifft. Das ist das, worauf es hindeutet, meiner Meinung nach. Und es geht einher, sagt er hier, dass der Mensch der Sünde geoffenbart werde, der Sohn des Verderbens. Ich hatte das letzte Mal gesagt, Sohn des Verderbens wird von Judas gebraucht, aber hier wird er noch bezeichnet als Mensch der Sünde, der Mensch der Sünde. Jetzt gibt es Ausleger, die meinen, weil hier steht der Mensch der Sünde, aber Daniel von den vier Reichen spricht und von dem letzten Reich und die Offenbarung auch von eigentlich mehr auszulegen ist im Sinne von Daniel, dass es unterschiedliche Dinge sind. Aber das ist eigentlich nur oberflächlich betrachtet so. Es scheint offensichtlich zu sein, dass es um einen Menschen geht, der die Herrschaft hat, ja, aber das heißt, das schließt nicht ein Reich aus, ein Königtum, also ein Untertan, die Untertanen, ein System, das über die Welt herrscht. Und der Beweis ist ziemlich einfach, oder wie soll ich sagen, der biblische Umgang damit beweist sich zum Beispiel aus Daniel 2. In Daniel 2 träumt der Daniel, dass es eben diese vier Reiche gibt. Der hat ja einen Traum, der will unbedingt wissen, was dieser Traum bedeutet. Und Daniel sieht dann das Standbild und er erklärt ihm das Standbild. Und da ist offensichtlich, dass er vom Babylonischen Reich spricht, vom Medo-Persischen Reich, vom Griechischen Reich und dann vom Römischen Reich. Aber Daniel hat überhaupt kein Problem zu sagen, das Haupt, o König, bist du. Obwohl nach Nebukadnezar noch sein Sohn Nabonides König wurde und wir noch die Geschichte von Belsazar haben als Enkel von Nebukadnezar. Das heißt, er spricht dann ganz einfach von einem Mann und sagt, Gott gab dir die Macht über alle Völker und alle Sprachen. Du tötest, wen du willst, du lässt am Leben, wen du willst. Also eine absolute Macht hatte er in einer Person, aber natürlich nicht ohne Reich, nicht einfach so. Und deswegen wird hier einfach gesagt, der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Sohn des Verderbens. Das scheint mir dahin zu deuten, dass auch wenn es ein klares System ist, ein Herrschaftsreich, es dennoch offensichtlich auch um einen Menschen geht, um den Antichristen. Johannes macht es deutlich. Er sagt, dass es viele ihr wisst, dass der Antichrist kommt. Und dann sagt er, wie es jetzt schon viele Antichristen gibt. Hier sagt Paulus uns das so, dass er sagt, dass Vers 7, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Wer Römer 1 gelesen hat, wer den Tod Jesu gelesen hat und die Berichte der Apostel, wer die Warnungen Jesu gelesen hat, wer die Augen öffnete und sich umschaute, wer in die Gemeinden schaute, wer nur in Thessalonich hineinschaut, dass hier auf einmal Leute kommen und sagen, der Geist hat mir gesagt, oder einen Brief fälschen im Namen von Paulus, um sie auf irgendeine Weise zu verführen. All diese Leute wissen, dass das, was er hier schreibt, schon wirksam war in der ersten Gemeinde und sich über alle Jahrhunderte in den Gemeinden durchgezogen hat, nämlich Verführung und Lüge. Und wer nach Johannes 8 schaut, nämlich auf das, was Jesus da sagt, der weiß, dass die Lüge und der Satan mit seinem Reich überall gegenwärtig ist. Und dass er damit überall damit konfrontiert ist. So dass, wenn Paulus vom Antichristen redet, dann redet er genauso wie Johannes der Apostel von dem Mann der Gesetzlosigkeit, von dem Abfall, der jeden Abfall übersteigt. Aber gleichzeitig sagt er, das System, das Prinzip ist überall erkennbar. Und wenn wir jetzt genauer hinschauen, was erfahren wir über dieses Prinzip, über dieses Herrschaftsprinzip, dann merken wir, dass Worte gebraucht werden, die sehr hilfreich sind. Mensch der Sünde. Was ist Sünde? Sünde ist jede Übertretung des Gesetzes Gottes. Sünde ist jede Übertretung des Gesetzes Gottes. Ich sagte mal, unter Leuten, die in ihren Gemeinden lehren und predigen, sagte, wer kennt da noch die 10 Gebote? Und sie bekannten offen, dass sie sie nicht kennen. Warum nicht? Das letzte Jahrhundert unserer christlichen Evangelisation, unserer Predigten, hat das Gesetz Gottes verworfen. Wir kennen es nicht mal mehr. Nicht mal mehr die Prediger kennen das Gesetz Gottes. Also Gesetzlosigkeit, es ist die Übertretung des Gesetzes Gottes. Man weiß nichts mehr davon. Man spricht von einer Erlösung, ohne Sünde zu definieren. Merken wir, was das mit der Erlösung macht? Wie das selbst die Erlösung neu definiert. Wovon soll dich denn der Herr erlösen? Nur von der Hölle? Oder dir sicherstellen, dass du in den Himmel kommst? Soll er dich erlösen von deinem schlechten Gewissen? Seht ihr, wenn Christus nur dafür gekommen wäre, dann wäre es eine Sache. Aber die Bibel zeigt eindeutig, dass er gekommen ist, um uns von unseren Sünden zu erlösen. Wenn ich also nur das erwarte, habe ich dann wirklich den wahren Christus? Und so kommt er also als Mensch der Sünde. Und dann kommt Vers 4, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt. Die Wortwahl von Paulus zeigt, dass er nicht nur, oder scheint mir darauf hinzudeuten, dass er nicht nur den christlichen Glauben verwirft, also er ist gesetzlos, er verwirft Gott, aber er widersetzt sich über jede Form von Religion, heißt es. Und was er dann tut, ist, er macht sich selbst zum Gott. Er setzt sich in den Tempel, in den Tempel Gottes und gibt sich als Gott aus. Manche behaupten, dass hier das der Beweis ist, dass der dritte Tempel wieder aufgebaut wird, damit er sich da reinsetzt. Aber die Bibel spricht sehr klar davon, dass er da, wo die Anbetung Gottes ist, sich hineinsetzt, um der Herrscher dieser Anbetung Gottes zu sein. Es zeigt also, dass er schon einen sehr frommen religiösen Charakter hat. Früher waren wir in einer Gemeinde, dann ging gerade der Krieg mit Irak los. Und dann sagten die älteren Leute, also der Saddam, das könnte ein richtiger Antichrist sein. Und sie waren sehr geschockt, als ich sagte, nein, wenn hier einer ein Antichrist sein könnte, dann müsste es der Bush sein. Es deckt das Prinzip auf. Der Antichrist kommt als Christus, als Erlöser, in der Stellung Christi. Er spricht von Befreiung. Er spricht von Befreiung, von Erlösung, von Frieden. Merkt ihr etwas? Verführung kommt nicht dadurch, dass jemand als böse auftritt, sondern dadurch, dass er als Erlöser, als gut auftritt, sich an die Stelle Gottes setzt. Ihr müsst nur heute in die Politik hören, wie man seine Lösungen anbietet. Friedensgespräche, wenn es um den Irakkrieg geht. Friedensgespräche. Friedensplan. Da geht es immer um Wohlstand, um Ruhe, um Frieden. Die Worte werden gebraucht, um zu betrügen, um genau das Gegenteil zu tun, was gesagt wird. Oder wenn es um Gerechtigkeit geht, um welche Gerechtigkeit? Und schaut, das ist das Wesen dessen, was hier beschrieben steht. Aber er widersetzt sich Gott, das ist das Wesen seines Handelns. Und schaut, jetzt sagt Paulus, denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Was wir also lernen müssen hier, ist einfach ganz sehr deutlich, dass, Entschuldigung, ich muss noch, noch einmal den Vers 10 lesen dazu. Da heißt es, und unter aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten errettet werden können. Es geht also hier um Verführung. Und es geht hier um einen Menschen, dem Gott die Macht gibt durch Betrug, als Gericht für die Liebe zur Lüge. Sie wollten nicht, dass sie in sich die Lüge liebten, sondern Gott redet hier davon, dass er das Evangelium gesandt hat, um sie da rauszuholen. Es ist erstaunlich, wie die Bibel immer wieder davon spricht, dass das Evangelium gekommen ist und den Betrug der Sünde aufgedeckt hat und uns zur Wahrheit geführt hat und damit befreit hat vom Betrug der Sünde. Paulus spricht die Gläubigen immer wieder darauf an, dass er sagt, ihr seid frei geworden von der Herrschaft Satans. Ihr müsst euch nicht mehr durch die betrügerischen Begierden selber zugrunde richten. Er beschreibt das alte System, aber er zeigt auch, was Gott getan hat in ihrem Leben. Aber diese Botschaft des Evangeliums wurde so verkündigt, dass Paulus sagen muss, dass er nun kommt, mit Verführung der Ungerechtigkeit. Warum? Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Und für wen? Für die, die verloren gehen. Und wie kommt er? Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Also wir sehen, oder vielleicht muss ich noch einen Satz dazu sagen. Das heißt also, wir sehen, Gott hat bestimmt, dass ein Herrschaftssystem, ein Antichrist, aufstehen wird. Gott hat dem die Macht gegeben, zu lästern, Gott zu lästern, sich gegen Gott zu erheben, alle seine Gesetze zu verwerfen, sich selbst zum Maßstab zu machen. Und wozu hat Gott das gegeben? Zum Gericht. Zum Gericht. Wenn du also siehst, dass Menschen Macht bekommen, die böse sind, auch wenn sie fromm reden, auch wenn sie Gutes sagen, aber sie selbst handeln böse, sie ertragen die Gebote Gottes nicht, sie halten sich nicht an die Gebote Gottes, sondern verwerfen sie. Sie tun, als würden sie Gott fürchten, aber ihr Leben beweist, dass sie Gott nicht fürchten. Was lernst du dann daraus? Nun, die Bibel sagt uns etwas sehr Schönes. Die Bibel sagt uns, wir dürfen daraus lernen, der Tag des Herrn ist nahe, der Herr kommt. Der Herr wird kommen, erstens. Aber zweitens, den Zorn Gottes über eine Welt der Ungerechtigkeit und Sünde. Den Zorn Gottes über dieses System, das Gott eben in seinem Zorn Menschen Macht gewinnen lässt, die ihn hassen, aber die im Namen der Sünde kommen. Und Gott gibt ihnen so viel Freiraum, wird uns gesagt hier, so viel Freiraum, dass sie kommen, und hier heißt es dann, in der Wirkung Satans, Vers 9, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte und Zeichen und Wunder. Und hier sind wir beim zweiten Punkt, wie er herrscht. Also wie wird er herrschen? Also wer ist der Antichrist? Wir haben die Merkmale gesehen. Ich habe euch keine Namen genannt. Ich habe es ganz bewusst nicht gemacht. Ihr müsst nur die Nachrichten anschalten. Dann werdet ihr merken, dass das, was hier beschrieben wird, überall offenbar wird. Menschen, die fromm reden, die religiös reden, aber deren Leben offensichtlich zeigt, dass sie für jede Gottlosigkeit bereit sind und für jede Ungerechtigkeit bereit sind. Gott gibt solche als Herrscher. Wie herrscht er? Jetzt kommt die Frage, wie er herrscht. Nun, erstens, er kommt und verkündigt die Wahrheit. Aber was ist er? Ein Mann der Lüge. Nun, der Betrug wird sich dadurch zeigen, wird uns hier gesagt, der Betrug wird sich darin zeigen, wird sich durch Kräfte, Zeichen und Wunder oder ich muss es anders sagen, der Betrug kommt so mächtig, dass er Beweise liefert, dass dieser Betrug die Wahrheit ist. Das heißt, er wird Dinge sagen, er wird eine Autorität haben, und das ist die Autorität Satans, und er wird so wirksam sein in seinem Betrug, dass alle Menschen oder dass die fast alle Menschen glauben werden, dass er die Wahrheit redet. Sein Wesen ist also Manipulation. Er wird also so die Leute manipulieren, er wird solche Beweise herbeibringen, dass hier drei Worte gebraucht werden, die gleich sind mit dem Wirken Gottes am Anfang der Gemeinde. Nämlich Kräfte, Zeichen und Wunder werden im Hebräer Kapitel 2 sind die gleichen Worte, die gebraucht werden für Gottes übernatürliches Eingreifen, um Christus und seine Apostel zu bestätigen. Und er sagt hier, der Antichrist, wenn er kommen wird, wird mit den gleichen Zeichen kommen, also mit dem Sammelbegriff, es werden die gleichen Dinge geschehen wie am Anfang zur Zeit der Apostel oder zur Zeit Jesu, aber es wird einhergehen mit Betrug, sodass der Mensch die Lüge der Lüge glaubt. Wir lernen etwas sehr Wichtiges, das heißt, er kommt in diesem Betrug. Durch Betrug wird er Macht gewinnen, die Leute werden ihm glauben. Warum werden sie ihm glauben? Weil Gott sie dem Betrug übergeben hat. Nun, manche sagen, weil es hier steht, der Lüge, dann bedeutet das, dass es alles nur Scheinwunder sind. Das ist meiner Meinung nach nicht gesagt, weil die Offenbarung sagt, dass er sogar Feuer vom Himmel fallen lässt. Die Zauberer in Ägypten, wird uns gesagt, dass sie wirklich Wunder taten. Gemeint ist nur, dass das Ziel seines Betruges die Aufrichtung der Lüge ist, die Herrschaft der Lüge über den Menschen. Der Mensch, der die Wahrheit verworfen hat, wird so mit einer Lüge konfrontiert, wird so der Lüge verfallen, dass er ihr glaubt und sich ihr unterwirft und die Herrschaft der Lüge anerkennt, obwohl sie offensichtlich gegen Christus ist. Die Wahrheit ist, dass Gott uns sagt, dass der Herr Jesus und die Apostel uns wieder und wieder sagen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Also selbst die Gläubigen, sagt er, sollen wachsam sein, in jeder Hinsicht wachsam, dass sie nicht verführt werden von diesem Betrug der Sünde. Wir schauen nochmal auf die Worte, die hier gebraucht werden. Es ist also der Mensch, der Abfall, der Gesetzlose. Ja, und hier wird immer wieder gesagt, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Vers 8, wenn, dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden. Der Gesetzlose wird offenbar werden. Das ist ein Charakter, gesetzlos, gesetzlos, gesetzlos. Vers 10, unter aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen. Vers 11, darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden. Gott sendet die Kraft der Verführung. Er sagt also, das Einsetzen des Antichristen, und das ist das Besondere dieser Sprache, das Einsetzen des Antichristen oder das Aufkommen des Antichristen ist nicht der Beweis dafür, dass Gott seine Herrschaft verloren hat, sondern im Gegenteil. Darum ist es auch so wichtig, dass wir das Wort verstehen. Ist der Beweis, dass Gott herrscht. Weil wie kann es sonst möglich sein, dass Christus schon bei seinem Kommen und noch vorher durch Daniel und die Propheten angekündigt hat, dass so etwas kommen wird. Und wenn wir es entfaltet sehen, merken, Gott herrscht als König. Gott herrscht als König. Gott tut, was er verheißen hat. Schaut, es führt uns dahin, dem Worte Gottes zu vertrauen. Aber wenn du dem Wort Gottes vertraust, dann zeige es darin, dass du auf alles achtest, was der Herr in seinem Wort sagt. Vertraust du also, dass das Wort Recht hat, wie das Ende der Welt sein wird und was kommen wird durch die Erscheinung des Antichristen, dann nimm es umso ernster, dass der Herr dir sagt, seid nüchtern und wacht. Haltet fest. Lasst euch nicht verführen. Wachet und betet. Schaut, das muss einhergehen. Ja. Wenn ich ein Thema angebe und sage, heute geht das Thema Vortragsreihe über den Antichrist oder die Endzeit, da kommen viele, viele Leute und sie glauben, sie sind die Aufgeklärten, die wissen, was passieren wird. Aber die Betonung des Neuen Testaments ist eine andere. Sie zeigt, dass wir auf Jesus schauen sollen, der hiermit sein Kommen ankündigt und der uns gleichzeitig wiederholt ermahnt, nüchtern zu sein und zu wachen. Wir werden noch ganz kurz darauf eingehen, aber erst muss ich natürlich etwas dazu sagen, was hier den aufhält. Uns wird hier gesagt, das Geheimnis ist schon offenbar, aber den wahren Antichristen, der wird noch aufgehalten. Vers 6 heißt es, und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Hier steht, was jetzt noch zurückhält, ist korrekt übersetzt. Im Griechischen werden hier zwei unterschiedliche Angaben gemacht. Einmal ist es hier sächlich und dann, wie heißt es später, dann Vers 7, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken und muss der, welcher zurückhält, erst aus dem Weg sein. Also da ist es männlich. Ne? Erst ist es, und jetzt sagt man, okay, der Heilige Geist ist der, das Wort Geist ist sächlich, aber der Artikel für den Heiligen Geist ist der und darum muss das der Heilige Geist sein, der hier weggenommen wird, damit der Antichrist offenbar wird. Hier ist es mit einer Begründung, warum man sagt, dass die Entrückung vor dem Antichristen sein muss, aber es ist gegen die Logik des ganzen Textes, sonst würde der Paulus nicht die Jünger ermahnen, dass der Herr noch nicht gekommen ist, weil der Mensch der Gesetzlosigkeit noch nicht offenbar ist, noch der Sohn des Verderbens. Aber darüber müssen wir nicht streiten, was wichtig ist, ist die trotzdem aber die Frage zu stellen, was ist denn das, was ihn hindert? Und Chrysostomus, der hat gesagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten, also aus seiner Sicht gab es zwei Möglichkeiten. Das eine ist der Heilige Geist, das andere ist Rom. Dann hat er aber den Heiligen Geist ausgeschlossen, weil er gesagt hat, es kann nicht der Heilige Geist sein, weil Paulus würde von dem Heiligen Geist nicht so anonym reden. Das widerspricht dem Prinzip von Paulus. Und ich gebe ihm recht, ich denke auch, dass er das nicht machen würde. Wenn es der Heilige Geist wäre, hätte er gesagt, dass es der Heilige Geist ist. Wir wissen, dass Paulus es den Thessalonichern gesagt hat, denn er sagt, ihr wisst, warum? Er hat es ihnen gesagt. Rom, warum dachte Chrysostomus, dass Rom fallen müsste? Nun, weil Rom ein Rechtsstaat war, ganz einfach. Es hatte Gesetze, es hatte Ordnung, es hatte eine Verfassung. Und ein Mann, der absolut herrscht und selbst der Maßstab ist über alles, was er denkt oder tut oder will, wird sich nie durch ein Gesetz binden lassen. Wenn wir genau hinschauen, sehen wir, dass alle unsere Rechte, auch unsere Rechtsstaatlichkeit im Moment untergraben wird, zerstört wird. Allein, dass wir sagen, dass Politiker aus der EU das Recht haben, dass die Gesetze, die in der EU beschlossen werden, über die Gesetze eines Landes sind. Und damit die Gesetze des Landes dem unterordnet werden müssen. Merkt ihr, was das heißt? Es heißt ganz einfach Gesetzlosigkeit. Es werden also Dinge beschlossen, die gegen das Gesetz sind. Als die Gründungsväter von Amerika die Verfassung aufsetzten und sicher waren, dass die Verfassung sie bewahren wird, wovor wird sie die Verfassung bewahren? Vor der Tyrannei der Regierung wird es sie bewahren, haben sie gemeint. Dann kam schon bald raus, dass die Leute verstanden haben, dass auch keine Verfassung uns vor der Tyrannei einer Regierung bewahrt, denn ein Volk kann manipuliert werden. Sodass die Gesetze nicht mehr herrschen, nicht gelten, sondern außer Kraft gesetzt werden und der Mensch bereit ist, das anzuerkennen. Wenn wir jetzt in die christliche Welt schauen und schauen, was da passiert im Grunde genommen, wir sehen Verführung von einem Wohlstandsevangelium, das so verbreitet ist, so verehrt, so im Tempel Gottes. Und es sind Anbetungsformen, die nichts mit der Bibel zu tun haben, sondern wo es nur darum geht, Hauptsache du fühlst dich gut. Nun, wenn du dich gut fühlst bei einer Lüge, dann brauchst du die Lüge. Und der Mensch erwählt sich das, was diese Zeit so sehr ausmacht, nämlich es ist nicht mehr wichtig, was wahr ist, sondern wichtig ist, was für mich wahr ist. Und wie entscheide ich, was für mich wahr ist? Natürlich daran, was mir gut tut. Was mir einen Frieden schafft. Und so scheint es so, dass hier wirklich das, was aufhält, was hält Ungerechtigkeit und Gesetzlosigkeit auf? Gerechtigkeit. Wahrheit. Liebe zur Wahrheit. Das ist das, was am meisten aufhält. Jetzt sagen die Leute, aber nur den Antichristen kann nur nur das, was Gottes selber aufhalten. Das ist aber vordergründig gedacht. Aus dem einfachen Grund ist vordergründig gedacht, denn wisst ihr, was Gott aufhielt, das Gericht über Sodom zu bringen? Zwei Dinge. Das Gebet Abrahams und Lot in der Stadt. Lot wurde aber nicht entrückt, sondern Lot wurde nur aus der Stadt geführt, da kam das Gericht drauf. Lot war weiter ein Mensch, der von Sünde verangefochten war. Aber der Engel sagt, der Herr sagt ganz klar zu Lot, ich kann kein Gericht über dieses Land bringen, ohne dass du herausgeführt wirst. Warum? Weil er an Abraham dachte und an seine Gebete. Wenn wir im Alten Testament lesen, dann sehen wir das, was Gott aufhält, oder das, was das Gericht aufhält, waren die Propheten im Land. Auf der einen Seite und zweitens die Fürbitte von Menschen, die Fürbitte. Und das sind alles nur Prinzipien. Das erklärt nicht irgendetwas, was irgendwie eine Erscheinung ist, als eine Erscheinung kommt, als irgendein besonderes Ereignis. Aber es zeigt etwas so Entscheidendes in unserer Verantwortung oder in dem, was notwendig ist. Der Mann der Gesetzlosigkeit, der Sohn des Verderbens, kommt in erster Linie als Gericht dafür, dass man die Liebe zur Wahrheit verworfen hat. Die Bibel aber zeigt, dass dieser Verlust der Wahrheit den Ursprung hat im Verlust der Wahrheit in der Gemeinde. Die Gemeinde hat das Zeugnis verloren. Die Gemeinde hat das Zeugnis verloren. Jedoch mit dir, Priester, will ich rechten. Du hast das Gesetz deines Gottes vergessen. Und das ist die Zunahme der Gottlosigkeit. Und der Antichrist, der Gesetzlose ist, als Gesetzloser beschrieben wird, was muss er abschaffen, um seine Macht, um absolute Macht zu haben, um diese totale Macht zu haben? Jede Verfassung, jedes Recht. Alles, was ihn aufhält, das zu tun, was ihm beliebt. Was lernen wir daraus? Wenn wir anschauen, wie diese Welt läuft, und ich habe euch das letzte Mal gesagt, ein Professor in Belgien hat gesagt, ein Totalitarismus kann nur entstehen, wenn Menschen keine Beziehung mehr zueinander haben. Die Medien sind voll davon, dass die Einsamkeit zunimmt durch den Medienkonsum. Und das Zweite, auf welcher Grundlage er besteht, ist, sagt der Verlust der Wahrheit. Man will die Wahrheit nicht. Man will sie nicht. Die Liebe zur Lüge ist die Grundlage für dieses Handeln, für dieses Gericht Gottes über die Menschen. Was gibt er ihnen? Das, was sie lieben, nämlich den vollkommenen Betrug. Vielleicht noch einen Satz dazu. Manche Menschen glauben, das YouTube ist voll davon, wir müssten die Leute aufklären, damit sie sich dagegen erheben. Schön und gut. Wenn du die Menschen nicht zum Evangelium führst und zur Liebe zur Wahrheit, wird jede Aufklärung nicht aufhalten, was Gott als Gericht bestimmt hat. Die Rettung geschieht nicht darin, dass du es weißt. Denn schau doch mal, du weißt, dass das Geld nicht glücklich macht und verkaufst doch in deinem Handel dein gutes Gewissen. Du weißt, dass die Filme nicht glücklich machen und dass dir die fremde Frau nichts bringen kann. Die Bibel warnt dafür. Warum gehst du denn zu gucken? Merkt ihr das was? Wir sind nicht frei, weil wir es wissen. Die Freiheit ist etwas, ist das, was Gott geoffenbart hat, nämlich den Herrn Jesus Christus mit seinem Wort Autorität und Macht über uns hat. Und im Gegenteil, je mehr du weißt, wenn es nicht dein Leben bestimmt, wenn es nicht über dich herrscht, wird das, was du weißt, zum Mittel zum Mittel deiner Rechtfertigung. Der Henry Wendler hat in seiner Einführung in seinem Buch Die Pflichten eines Christen zeigt etwas sehr Entscheidendes. Da geht es um den Wert der Seele. Und er bringt einfach die Gegenüberstellung und sagt, schau mal, wie wert deine Seele ist. Deine Seele, sagt er, ist so wertvoll, dass das ganze Geld dieser Erde nicht ausreicht, um deine Seele zu erkaufen. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und Schaden nimmt für seine Seele? Und dann bringt er eine ganz einfache Anwendung und sagt, wenn du verstanden hast, was der Wert einer Seele ist vor Gott und welchen Preis der Herr Jesus dafür bezahlt, bist du dann käuflich? Er sagt, das ist das einzige Mittel, um uns vor Käuflichkeit zu bewahren. Philosophen haben gesagt, jeder Mensch ist käuflich. Wir würden sagen, abgesehen darf der dass im Herzen der Herr herrscht, der den Wert der Seele erkennt. der versteht, dass die Seele ewig bleibt, aber alles andere vergänglich ist, wofür willst du dann deine Seele verkaufen? Schaut, die Liebe zu den Antichristen zu erkennen, das System des Abfalls und der Wiedergöttlichkeit fängt damit an, dass ich die Verführung in meinem Herzen erkenne. Und erkenne, wie Sünde, wenn sie kommt, sofort anfängt, mich zu betrügen und Lügen aufzurichten in meinem Leben, in meinen Idealen, in meinem Denken. Und diese Lügen fangen an, mich zu bestimmen, zu gefangen zu nehmen. Was ist die Hauptlüge, die Jesus überall im Neuen Testament beschreibt in der Endzeit? Sie aßen, sie tranken, sie ließen sich heiraten, sie wurden verheiratet. Und das sind alles nicht schlechte Dinge, wovon Jesus spricht, dass er sagt, dass das Leben in dieser Welt, das diesseits das beherrschende System ist im Denken in deinem Denken und in deinem Handeln. Und du bist dann nicht mehr jemand, der das Wort, dem Worte Gottes die Priorität gibt, der zu Jesus im Himmel schaut und der mit dem Heiligen Geist sagt, Herr, komme bald, Herr, komme bald. Weil das sind die Mittel, die dich bewahren. Das sind Gottes Mittel, dich davor zu bewahren. Und dann merken wir, ich muss wissen, wie sehr, wie voller Betrug die Sünde ist. Darum sagt Paulus, lasst euch nicht betrügen. Den Thessalonichern. Und im Korintherbrief geht er sogar so weit und sagt, wenn ihr einen falschen Christus hört, ein falsches Evangelium, einen falschen Christus, die Gläubigen in Korinth, sagt er, ihr hört einen falschen Christus, ein falsches Evangelium und ihr ertragt es recht gut, darum ertragt auch die falschen Apostel. Darum haben sie Platz in der Gemeinde, darum sind sie da. Und er warnt sie davor und sagt, ihr müsst zurückkommen zum wahren Evangelium, zur Wahrheit der Verkündigung, zu einem Leben, das nach der Ewigkeit strebt, das auf den Herrn wartet. Ihr merkt also, dieser ganze Text über den Antichristen und dann die ganze Offenbarung, wenn ich sie lese, ich bin nicht gesichert dadurch, dass ich aufgeklärt bin, wer der Antichrist sein könnte, ob er Trump oder Thiel oder sonst wie heißt, sondern nur dadurch, dass ich die Wahrheit liebe. Dass ich in seinem Wort bleibe. Dass ich mein Herz bewahre vor der Weltlichkeit. Denn die ganze Warnung der Offenbarung ist eine Warnung, dass du dich eins machst mit dem System dieser Welt. Wer hat überwunden? Sie haben überwunden durch des Lammes Blut, durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Merkt ihr, was es bedeutet? Es bedeutet, dass du die Kostbarkeit des Todes Christi dass er sein Blut vergossen hat zur Erlösung deiner Seele, so als Maßstab für dein ganzes Leben anwendest, sodass du sagst, wenn der Herr sein Blut vergoss, um mich von der Welt zu erlösen, um mich von Sünde zu verkaufen, um mich mit dem Vater zu versöhnen, wie sollte ich hingehen und diese Dinge leichtfertig tun, für die Christus sein Leben gab? Wenn solch ein Preis bezahlt wurde für meine Seele, dass alle Güter dieser Erde nicht eine einzige Seele erkaufen könnten, wie sollte ich dann hingehen und die Anerkennung und das Lob und den Vorteil dieser Welt suchen? Er hat mich doch davon erlöst, dass ich nicht Teil dieser Welt bin, sondern Bürger des Himmels, um auf ihn zu warten. Und sollte uns das nicht in sein Wort treiben, sodass wir sein Wort lesen, seine Warnungen beachten, schauen, was er sagt, worauf es ankommt? Betet aber, dass ihr gewürdigt werdet, dem allen zu entfliehen, wachet und betet, dass ihr gewürdigt werdet, dem allen zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Glaubst du das? Nein, du bist nicht sicher, dass du nicht verführt wirst. Im Gegenteil, er sagt dir, dass du anerkennen musst, dass du verführbar bist. Und welches ist sein Mittel dagegen? Wachsamkeit mit Gebet. Wachsamkeit mit Gebet. Das, was uns verführbar macht, sind die kleinen Kompromisse des Alltags. Oder wie Spurgeon in seiner Predigt sagt, die kleinen Sünden, die dein Gewissen betäuben, die dich gleichgültig machen, die dich dahin bringen, dass du es nicht mehr so ernst nimmst. Zeit ist leider um. Wir hatten in der Gemeinde früher mal, schon länger her, eine Frau, eine ältere Frau, die war, glaube ich, 86. Und dann ist sie mal zusammengebrochen und kriegte von dem Arzt 16 verschiedene Tabletten verschrieben, die sie einnehmen sollte. Und sie nahm die natürlich auch ein und der Arzt sagte ihr, die wirst du einnehmen müssen bis zum Ende deines Lebens. Die Frau merkte eine Sache, die sie erwähnt hat, die war ihr wichtig. Die verschiedenen Wirkungen der Medizin, das war alles für sie nicht so wichtig, aber sie sagte, ich kann meine Bibel nicht mehr lesen mit Ernsthaftigkeit und ich kann nicht mehr wirklich beten. Und das macht mir Sorgen. Das macht mir Sorgen. Merkt ihr, was sie verstanden hat? Wenn Dinge mich gleichgültig machen, und dann sagte sie, ich will doch zum Herrn. Ich will doch nach Hause zu meinem Herrn. Und jetzt nehme ich diese lebensverlängernde Medizin, obwohl es mich in diesen geistlichen Dingen träge macht. Und dann hat sie die abgesetzt. Es ging ihr besser nachher. Das ist jetzt nicht ein allgemeines Urteil, dass jeder seine Medizin absetzen soll. Mir ging es um das Prinzip. Sie hat verstanden, was wichtig ist, worauf es ankommt. Und dafür war sie bereit, den Preis zu zahlen. Sie sagte, das will ich, wenn ich nur den Herrn mit mir habe. Wenn nun der Herr mit mir ist. Ich zitiere, sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut. Erstens, durch des Lammes Blut. Denke über das Blut Jesu nach, über die Kostbarkeit des Blutes, über den Preis, über den Wert bei Gott. Durch das Wort ihres Zeugnisses, du hast nur einen Kompass für das Leben in dieser Welt und das ist der hier. Nicht dein Verstand, nicht dein Unterscheidungsvermögen, nicht deine Erkenntnis. Nein, das wird dir alles nicht helfen. Du bist verführbar. Aber hier ist das Wort. Ein sicherer Anker für alles, was du glaubst. Und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod? Wie entscheidend ist das? Ganz einfach. Es entscheidet alles. Gehörst du dir selbst oder gehörst du einem anderen? Stell dir die Frage, wem gehörst du? Wie beurteilst du, was du tust, wie du deine Zeit einteilst, was du nicht tust? Wem gehörst du? Ich gehöre dem Herrn. Ist das dein Zeugnis? Ich gehöre dem Herrn. Er hat mich erkauft, darum gehöre ich ihm. Schau, das ändert alles, weil es eine neue Bewertung für das Leben und für den Wert des Lebens in dieser Welt stellt, aber auch gleichzeitig eine neue Bewertung von deinem Auftrag. Warum bist du auf der Erde? Wofür stehst du da? Die Säule und die Grundfeste der Wahrheit zu sein, sagt uns Timotheus. Du hast das Evangelium. Nicht die Aufklärung hält das Gericht zurück, sondern das Evangelium, das die Kraft hat, Herzen zu erneuern. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Herr, du weißt, wie schnell wir abirren von deinem Wort und es nicht merken. Du weißt, wie schnell unser Herz kalt wird und gleichgültig, wie unsere Gebete Form werden, wie wir bereit sind, Kompromisse einzugehen und anzunehmen. Herr, wir kommen zu dir und bitten dich, hilf uns. Du hast gesagt, betet, dass ihr gewürdigt werdet. Herr, gib uns, was wir heute brauchen, damit wir gewürdigt werden, dem Allen zu entfliehen und vor dir zu stehen. Gib uns, dass wir in dem Bewussten der Abhängigkeit von dir leben. Gib uns, dass wir deinen Heiligen Geist nicht betrüben. Gib, dass es unsere Sorge ist, dass du bei uns bist und wir bei dir. Dass unser Herzen dir gehören, dem Mann von Golgatha. Herr, du hast dein Leben gegeben, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Du hast dein Leben gegeben, damit wir nicht uns selbst gehören, sondern dem, der für uns gestorben ist. Herr, du wirst kommen. Diese Reiche werden vergehen, du aber bleibst. Und wenn du den Antichristen zum Gericht sendest über diese gottlose Welt, o Herr, so fürchten wir uns einerseits, aber wir schauen auch auf zu dir und wissen, dass du die Macht hast, dass du die Grenzen setzt, dass er nur tun darf, soweit du ihm die Grenzen weißt. Und wir preisen dich, dass du auch das Ende setzt. Du wirst kommen und ihn verzehren durch den Hauch deines Mundes, durch die Erscheinung deiner Ankunft. Wir loben dich. O Herr, wir preisen dich, dass dir die Erde gehört. Und darum beugen wir unsere Knie heute vor dir und beten dich an. Darum wollen wir wählen, was dir gefällt, nicht was uns gefällt. Darum dich suchen, wie du gesucht werden möchtest. Wir loben dich und bitten dich, mehre unseren Glauben. Amen.